Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. In den vergangenen Jahrzehnten hat es vor allem im Medienbereich revolutionäre Entwicklungen gegeben, auf die die Kirche eine Antwort finden und die sie nutzen muss, um die Menschen von heute zu erreichen. Wie das gehen kann, habe ich besprochen mit Veit Neumann, einem ausgebildeten Journalisten, der auch Gastprofessor für Pastoraltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. In Heiligenkreuz ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Neumann.
Ich grüße Sie, grüß Gott.
Herr Professor Neumann, wir haben Sie heute nicht nur eingeladen, weil Sie ein wissenschaftlicher Experte sind. Sie sind auch ein Mann der Praxis. Sie sind studierter Journalist. Sie haben unter anderem bei der Sonntagszeitung für das Bistum Augsburg gearbeitet und sind Redakteur der bischöflichen Presse- und Medienabteilung in Regensburg. Daher eine ganz praktische Frage. Ist die Botschaft der Kirche, die 2000 Jahre alt ist, auch heute noch vermittelbar?
Ich möchte praktisch und theoretisch antworten. Sie ist vermittelbar. Deswegen vermitteln wir sie ja zu jeder Zeit und können auch durchaus Erfolge aufweisen bei der Vermittlung, wie Sie wissen. Und theoretisch oder sagen wir theologisch gesprochen gehört es natürlich zum Wesen der Botschaft der ganzen Welt, zu allen Zeiten, unter allen Umständen vermittelbar zu sein. Insofern ja und ja.
Wenn wir mal in die Welt der Medien gucken, wenn man ein Produkt hat, das man bewerben will, wenn man eine Partei bewerben will, dann muss man ganz genau wissen, was man ins Zentrum des Interesses stellen will. Was würden Sie als die Kernbotschaft des Christentums bezeichnen?
Die Kernbotschaft des Christentums ist es, dass Gott die Welt liebt und seinen Sohn gesandt hat und dass dies nicht ohne Folgen geblieben ist und bleibt, sondern eine konkrete oder viele konkrete Auswirkungen hat und dass deswegen wir alle, die wir von dieser Botschaft ergriffen sind, gefragt sind, sie auch weiterzugeben.
Wenn wir jetzt aber mal so schauen, Kirche heute, das ist ja doch auch ein großer Faktor. Die Kirche, ja, sie hat nicht nur viel Geld, sie ist auch gesellschaftlich aktiv, sie äußert sich zu vielen gesellschaftlichen Themen. Ist das aus Ihrer Sicht ein Fehler? Sollte sie sich mehr auf ihre Kernbotschaft beschränken?
Ich glaube, dass es grundsätzlich gut ist, dass sich die Kirche gegenüber der gesamten Wirklichkeit mit Blick auf unsere Botschaft, auf das Evangelium, zu Wort meldet. Wir müssen nur immer wissen, wo wir wirklich kompetent sind, dass die, die kompetent sind, auch dann etwas sagen, was konkret gefragt ist. Dass nicht immer alle zu allem etwas sagen, aber ich glaube, das lässt sich auch bewerkstelligen. Vielleicht sehen wir manchmal auch zu negativ oder zu wenig positiv, was nicht funktioniert. Wir sollten den Scheinwerfer mindestens gleichberechtigt auf die Dinge auch richten, die funktionieren. Und ich glaube, sagen zu dürfen, da gibt es eine ganze Menge.
Aber das hört sich zunächst recht einfach an. Aber es bedarf ja auch gewissermaßen der Mitstreiter, also sprich Journalisten, vor allen Dingen auch im säkularen Bereich. Und dazu vielleicht mal einige Zahlen. Eine Umfrage der Welt unter Volontären der ARD ergab, ich zitiere das jetzt einfach mal, 92% wählen grün, rot, rot. Also das ist ja eher ein linkes Spektrum, eher kirchenfern. Und die CDU kam laut der Umfrage nur auf 3%, die FDP auf 1,3%. Das ist ja nicht gerade eine solide Basis für Verkündigung in den öffentlich-rechtlichen Medien. Hat die Kirche dennoch eine Chance, mit ihren Themen durchzudringen?
Das sind natürlich in der Tat, und vielen Dank für die Zahlen, beeindruckende Zahlen, die wir, glaube ich, aber zunächst mal als Herausforderung nehmen müssen. Es ist eine alte Geschichte, dass diejenigen, die medial wesentlich gestalten, die Gesellschaft in der Regel nicht eins zu eins abbilden. Das geht gar nicht, weil die Gesellschaft hat so unendlich viele Einzelmerkmale, die eben unterschiedlich in unterschiedlichen Gruppen ausgeprägt sind, dass wir faktisch gar kein Repräsentativitätsprinzip haben können. Das, was Sie sagen, ist natürlich deutlich ausgeprägt, muss nicht immer zum Vorteil der Kirche sein, will aber trotzdem auch anmerken, dass Sie ja immerhin selber gesagt haben, eher ist das nicht eher ungünstig. Also ich will jetzt niemanden von den genannten Anhängern oder von den Anhängern der genannten politischen Gruppierungen von vornherein absprechen, dass sie inkompetent sind in Sachen Berichterstattung über die Kirche oder dass sie unwillens wären. Ich würde es eher positiv drehen. Also ich unterstelle, dass es doch eine ganze Menge gibt, die zumindest guten Willens sind. Und ich glaube, da ist es eine Aufgabe, auch kirchliche Kommunikation, entsprechende Anschlussstellen zu schaffen und uns da im Gespräch nicht nur zu halten, sondern immer neu ins Gespräch zu begeben. Und schließlich ist auch zu bedenken, dass wir jetzt ganz allgemein von den Medien sprechen oder von den Journalisten und ja auch Journalistinnen. Und dass wir aber nicht einfach nur die Medien haben, sondern Medien auf ganz unterschiedlichen Ebenen, also auf der Ebene der Lokalpresse, auf der Ebene der Regionalpresse, des regionalen Rundfunks, auch einer großen Mediendiversifizierung im Bereich der sogenannten neuen Medien, sodass wir erst einmal schauen müssten, wo was möglich ist. Und ich glaube, da gibt es Potenziale zu nutzen und da gibt es eine ganze Menge zu tun. Bei allem, wo ich Ihnen zustimme, dass solche Unausgewogenheiten in sich nicht unproblematisch sind, aber da sollten wir, glaube ich, auf alle Fälle dran arbeiten, genau in dem Bewusstsein dieser Zahlen, die Sie genannt haben.
Gruß dir, Leib des Herrn, geboren aus Marias reinem Schoß, heimzuführen, was verloren, trugst du Kreuz und Todeslos. Von der speerdurchbohrten Seite flossen Blut und Wasserrot, sei uns Vorgeschmack im Streite, Himmelskraft in Sterbensnot. Das Ave Verum Corpus von Wolfgang Amadeus Mozart war das. Es sangen die Wiener Sängerknaben unter der Leitung von Ferdinand Grossmann in dieser Aufnahme aus den 1960er Jahren. Unser Thema heute ist die christliche Verkündigung in den Medien im 21. Jahrhundert und mein Gast dazu ist der Journalist und Pastoraltheologe Veit Neumann.
Nun sind viele in der Kirche ja auch immer, ja ich sag mal, ein bisschen wehklagend. Sie beklagen, dass die Kirche oft bewusst falsch dargestellt wird. Da ist sicherlich auch was dran aufgrund dieser Zahlen, die ich gerade genannt habe. Aber ist sie an ihrem Standing nicht auch ein bisschen selber schuld, aufgrund der vielen Skandale, die auch in der letzten Zeit hochgekommen sind und die auch medial betrachtet jetzt nicht gerade perfekt verarbeitet wurden?
Das ist fast ein Gemeinplatz, wenn ich sage, wir können es immer noch besser machen. Tatsächlich bedarf es eines langen Atems. Die Verkündigung ist ja kein punktuelles Ereignis, sondern ein doch erheblich kontinuierliches, zumindest in der konkreten Umsetzung. Und da brauchen wir einfach Mut, Entschlossenheit, innere Überzeugung und müssen tatsächlich möglichst auch Anleihen nehmen bei ja, den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, der Wirklichkeit, dass je besser wir ausgebildet sind, ja, desto besser wird es auch für die Verkündigung insgesamt sein.
Also Sie fordern auch kirchlich, also journalistisch gut ausgebildete Journalisten, die sich mit diesen Themen auskennen, um dann auch fair über Kirche berichten zu können.
Also wenn ich sage, Ausbildung hilft, da werden Sie mir zustimmen. Da ist, glaube ich, der Fantasie und dem konkreten Versuchen und auch Umsetzen keine Grenze gesetzt, immer noch besser in diesem Bereich zu werden. Auf der einen Seite theoretisch, vor allem theologisch, auf der anderen Seite praktisch, medial und das ist zumindest mir ein sehr großes Anliegen, den Bereich der Journalistik, das ist ja die wissenschaftliche Lehre innerhalb der Kommunikationswissenschaft vom Journalismus, die Journalistik mit der Theologie in Verbindung zu bringen und da gibt es einige Punkte, sagen wir mal, in der DNA sowohl der Theologie als auch der Journalistik, die gar nicht so weit voneinander entfernt liegen. Also zum Beispiel das Prinzip der Personalisierung, dass Nachrichten oder dass Dinge Wesentliche im Glauben wie auch im Nachrichtenwert besser dargestellt werden können, wenn sie an Personen festgemacht werden. Deswegen haben wir im Bereich der Theologie, deswegen reden wir nicht abstrakt von der Heiligkeit der Menschen, sondern haben eben die Hagiographie. Wir stellen das Prinzip Person, ja. Heiligkeit an Heiligen dar. Das ist eine Form der Personalisierung. Und das, der Vergleich, der Transfer liegt eben darin, dass ein wesentlicher Nachrichtenfaktor, Nachrichten sind Ereignisse, die eben zu einer Nachricht gemacht werden. Und Ereignisse werden immer dann zu Nachrichten gemacht, wenn sie besonders personalisiert sind, wenn sie insbesondere mit Personen in Verbindung stehen.
Und das, glauben Sie, könnte auch im positiven Sinn klappen, denn es ist ja irgendwie so ein ehernes Gesetz, only bad news are good news. Aber die Kirche will ja eigentlich die frohe Botschaft verkünden. Glauben Sie, dass anhand solcher Beispiele, positiver Beispiele, wenn man sie denn mehr bringen würde, die kirchliche Botschaft mehr durchdringen könnte, auch im Journalismus?
Also zumindest müssen wir die Gesetzmäßigkeiten, jetzt sage ich doch einmal, der Medien klar im Blick haben, weil diese Gesetzmäßigkeiten, das innere Funktionieren von Medien, doch auch die Nachrichtenlage wesentlich mitstrukturiert. Das heißt, Medienmacher sind nicht einfach Medienmacher aus lauter Jux und Tollerei, sondern sie haben eigene Relevanzkriterien, denen sie verpflichtet sind. Und wenn sie sich nicht danach richten, kommen sie selber in gewisse Probleme innerhalb der journalistischen oder der redaktionellen Hierarchien. Und wenn wir das kennen, ist das, glaube ich, schon einmal nicht von Nachteil. Nichtsdestotrotz, ich wollte nur noch mal kurz den Schlusspunkt setzen dazu. Es gibt gewisse Wesensverwandtschaften zwischen theologischen Anliegen und journalistischen Anliegen. Zumindest lässt sich das wissenschaftlich einigermaßen plausibel darstellen. Und wir sollten den Fokus in Zukunft stärker auf das Verbindende richten. Ich schließe nicht aus, dass es auch Journalisten und Journalistinnen gibt, die uns grundsätzlich nicht wohlgesonnen sind. Aber ich würde auch da den Fokus in der Tendenz eher auf die richten. Es bleibt uns ohnehin nichts anderes übrig, die eben ein inneres Verständnis und sogar eben eine Durchprägung im Sinne unseres Glaubens haben.
Jetzt haben Sie aber gerade auch schon gesagt, Medien werden ja heutzutage teilweise auch gemacht. Sie werden konstruiert, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und wenn wir da jetzt mal an ein berühmtes Beispiel in der Geschichte denken, nehmen wir mal das Zweite Vatikanische Konzil, wo jeder vielleicht mit guten Absichten reingegangen ist und jeder glaubte, dass nach dem Konzil ja jetzt wirklich ein großer Wurf gelungen sei zu einer ja dezenten, vernünftigen Reform der Kirche. Und dann ist aber etwas ganz anderes passiert. Die Medien haben eine eigene Deutung des Konzils vorgenommen. Läuft das heute immer noch so, gerade bei kirchlichen Themen?
Also wie ich das wahrgenommen habe und wie viele wahrgenommen haben, ist natürlich das Zweite Vatikanische Konzil ein großer Aufbruch gewesen und als solche wahrgenommen worden, mit einem großen Optimismus verbunden, was völlig legitim und auch positiv ist und was mich auch freut. Was aber nicht uns davon abhalten sollte, die Wirklichkeit zu betrachten, wie sie heute ist. Etwas Positives am Zweiten Vatikanischen Konzil unter dem vielen anderen Positiven ist sicher für journalistisch interessierte Personen, dass der Versuch unternommen worden ist, ein neues Kapitel im Verhältnis zum Prinzip der Öffentlichkeit und damit auch zur Öffentlichkeit überhaupt aufzuschlagen. Öffentlichkeit ist ein Konstrukt, wie wir es noch kennen aus dem 18. Jahrhundert, was mit Freiheitsrechten, mit Liberalität, mit Möglichkeiten in Verbindung steht und hat sich aus historischen Gründen in mancherlei Hinsicht, auch aus politischen Gründen, von der Kirche wegentwickelt. Und vielleicht ist eines der wesentlichen sehr großen Verdienste unter vielen anderen sehr großen Verdiensten des Zweiten Vatikanischen Konzils oder der Konzilsväter, Kirche und Öffentlichkeit wieder in einen anderen Modus zu setzen. Also das wäre jetzt mal sozusagen der Rahmen dessen, was Sie angefragt haben. Und innerhalb dieses Rahmens gab es eben ein großes, oft persönlich motiviertes Interesse an allen Phänomenen des Journalismus. Was sich daraus entwickelt hat, das ging in die eine wie in die andere Richtung, ist aber immer wie menschliches und persönliches Verhalten und vor allem Handeln zu deuten, ist nicht kontrollierbar. Das heißt, ist Risiko. Und wir haben die Situation, dass verschiedene Interpretationen stattgefunden haben, die wir aber auch aufgreifen können und weiterentwickeln können. Und dazu würde ich raten.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Girolamo Frescobaldis Toccata per l'Elevazione haben wir soeben gehört, eine weitere musikalische Huldigung an das Allerheiligste Sakrament des Altares. Es spielte der Organist Ferruccio Vignanelli. Mein Gast heute bei Weltkirche aktuell ist der Pastoraltheologe und Journalist Veit Neumann, mit dem ich über Glaubensverkündigung im 21. Jahrhundert spreche.
Gehen wir mal wieder in die Gegenwart. Gibt es Möglichkeiten, sich davor zu schützen? Sollte die Kirche beispielsweise verstärkt auf eigene Kanäle setzen oder ist sie auf Gedeih und Verderb auch den säkularen Medien ausgesetzt?
Jedes Wort, jeder Buchstabe, jeder Pixel oder jedes Pixel, jeder Ton, der gesendet wird, der veröffentlicht wird, als authentische Verwirklichung der Botschaft Christi ist positiv. Insofern rate ich dazu, alle Medien zu nutzen. Und es dürfte gut sein, in den auch von Ihnen genannten Segmenten präsent zu sein. Also, dass es eigentliche Verkündigungsmedien gibt, die dann etwas weniger journalistischen Anspruch haben, eher in Richtung Öffentlichkeitsarbeit gehen, andere Qualitätskriterien aufweisen, ein anderes Verhältnis zum Thema öffentliche Kritik haben. Aber das schließt nicht aus, dass wir in anderen journalistischen Welten auch präsent sind, auf verschiedenste Arten und Weisen. Wie die Mischung ist, das müsste man am einzelnen Beispiel, an der einzelnen Diözese absehen.
Ist sehr unterschiedlich.
Ist es sehr unterschiedlich.
Aber die Kirche sollte schon auch auf der Klaviatur ein bisschen klimpern, nicht nur eindimensional denken, sondern auch die neuen Medien nutzen.
Also das gehört erstens einmal zu unserer Erfahrung. Da sind wir, glaube ich, sagen zu dürfen, eine oder die Institution, die in ihrer, jetzt bringe ich nochmal den Begriff DNA, genau diesen Kern eingebettet hat, auf dieser Klaviatur exzellent spielen zu können. Und auf der anderen Seite, Medien einmal etabliert gehen nicht unter. Das ist das Riepelsche Mediengesetz, eine Gesetzmäßigkeit. Ein einmal eingerichtetes Medium geht nicht unter, sondern erfährt allenfalls Funktionsneuzuschreibungen. Und deswegen sollten wir kein Medium, was der Verkündigung hilft, aus dem Blick lassen, sondern uns auch auf diese Medienvielfalt einlassen, auch mit Blick darauf, dass dadurch natürlich Einseitigkeiten oder, ich schließe es nicht aus, auch massive Unfreundlichkeiten gegenüber uns, der Kirche, damit auch wieder etwas ins Lot gebracht werden können.
Mhm. Nun sagen Medienwissenschaftler, dass das wirklich Neue an zum Beispiel den sozialen Medien sei, dass es nicht mehr diesen Blick von oben gibt, quasi die Tageszeitung, die Alleswissende mit ihren Experten, die dem dummen Leser etwas erklärt. Nein, die User, wie man heutzutage sagt, die agieren gewissermaßen auf Augenhöhe. Ist die Kirche denn vorbereitet, sich auf diesem Feld zu tummeln, die hierarchische Institution Kirche?
Ja, das ist auf alle Fälle meine Überzeugung, dass wir da in diesem Bereich fit sind. Und auch wenn Sie sich im Internet und auf unterschiedlichen Plattformen umschauen, finden Sie immer wieder, gerade wenn es um kirchliche, aber auch über die Kirche hinausgehende Themen geht, vor allem junge User und Userinnen, die da durchaus Stimme und Partei für die Kirche in konkreten Fragen ergreifen. Das ist natürlich eine Art von, sagen wir mal, letztlich Diversifizierung des Kommunikationsgeschehens. Aber wir haben in anderen Bereichen auch gegenläufige Erfahrungen, die einfach soziologischen Gesetzmäßigkeiten entsprechend, denken Sie an Wikipedia, Anspruch ist, eben für alle da zu sein und trotzdem, so breit das angelegt ist und angeblich jeder kann was eingeben, gibt es da eine ganz strenge, eingezogene Hierarchie, die doch letztlich, wenn es spitz auf Knopf steht, bestimmt, was drinsteht und was nicht drinsteht. Das heißt, wir haben widerläufige Phänomene und das haben wir in der gesamten Medienszenerie. Wir sollten nur aufpassen, wenn jemand zu sehr betont, interaktiv zu sein, da sollte man schon mal genauer hinschauen, ob das über das Niveau des Leserbriefabdruckens oder Nichtabdruckens dann auch wirklich hinausgeht. Also da müssen wir auch etwas Ideologiekritik betreiben dürfen und auch sehr kritisch sein gegenüber Leuten, die stets das Wort Demokratie im Mund führen und unter Umständen ganz andere Interessen damit vertreten.
Mhm. Nun hat das Ganze ja auch einen ganz anderen Aspekt. Sie sind ja Pastoraltheologe und die Pastoraltheologie steht ja auf dem soliden Fundament der Glaubenslehre. Das heißt also, die Kirche erhebt den Anspruch, eine Wahrheit zu verkünden. Macht das denn die Verkündigung in dieser modernen Mediengesellschaft nicht umso schwerer?
Also es gibt den schönen Gedanken und ich halte auch viel dafür, dass er zutreffend ist. Die Pastoraltheologie wurde erfunden oder eingerichtet, um der Kirche eine neue Sprache zu geben. Im 18. Jahrhundert mit verschiedenen Phänomenen bis heute, wie sich die Pastoraltheologie entwickelt hat. Auf alle Fälle bin ich der Überzeugung, dass die Theologie und insbesondere die praktische Theologie nicht nur der Kirche viel zu sagen hat und den Gläubigen, sondern eben auch in einen säkularen Bereich stark hineinwirken kann. Das betrifft dann stärker den Ort der Universität. Da gibt es mit Sicherheit noch manches zu tun. Ich interessiere mich sehr für den interdisziplinären oder auch infradisziplinären oder intradisziplinären Bereich zwischen Journalismus als Ort, an dem gesellschaftlich wichtige Definitionen von Kampfbegriffen stattfinden, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben der Frage nach, letztlich nach Gott und all dem, was dazu zu sagen ist. Und da gibt es ein großes Feld auszutauschen. Und das kann für jeden Menschen oder sollte für jeden Menschen interessant sein. Und vielleicht sollten wir innerhalb der Theologie noch mehr diese letztlich Grenz- oder Anschlussbereiche sehen. Es gibt auch den Hinweis eines berühmten Soziologen aus Polen, der gesagt hat, dass große Vollbringungen in der Wissenschaft sich sehr häufig durch Personen zugetragen haben, die eben so interdisziplinär waren. Mhm. Zum Beispiel war Max Weber von wissenschaftlicher Herkunft her kein Soziologe, sondern ein Jurist, wenn ich richtig informiert bin.
Mhm. Herr Professor Neumann, abschließende Frage zu den neuen Medien. Bei den klassischen Medien war es oft so, dass es Bestärkungsmedien waren, in dem Sinne, die Leute haben ihre Zeitung gelesen, um sich in ihrer Meinung bestärkt zu fühlen. Bei den neuen Medien ist die Fluktuation der Leser, der User viel größer. Ist das, mit der Bitte um eine kurze Antwort, eine Chance, die Chance für die Kirche in der Verkündigung?
Dass gewisse Wahrnehmungsstrukturen aufgebrochen werden, in dem Sinne ist es sicher eine Chance. Allerdings müssen wir bedenken und auch wissen, dass bei jedem Wahrnehmungsprozess, auch jetzt, wie wir beide hier sitzen oder wenn wir auf die Straße gehen, wir natürlich immer eine Tendenz dazu haben, das wahrzunehmen oder das wahrnehmen zu wollen, was wir ohnehin schon kennen. Also das vollzieht sich in jedem Menschen und in jedem Wahrnehmungsvorgang. Aber ich glaube, dass die Botschaft, dass unsere Botschaft vom lieben Gott und seinem Sohn Jesus Christus, der auf die Welt gekommen ist durch die Jungfrau Maria, so intensiv und so immer neu ist, dass egal wie die Wahrnehmungsprozesse laufen, sie immer interessant ist für alle Wahrnehmungsprozesse.
Herr Professor Neumann, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Noch einmal eine musikalische Verehrung des allerheiligsten Sakraments des Altares. Wir hörten das Tantum Ergo des gregorianischen Chores der Benediktinerabtei Clairvaux in Luxemburg. Zuvor habe ich gesprochen mit Professor Veit Neumann aus dem Bistum Regensburg. Es ging um die mediale Verkündigung des Glaubens im 21. Jahrhundert. Und diese fördern natürlich auch Sie, liebe Hörer, indem Sie unsere Sendungen hören und empfehlen. Und wenn Sie das weltweite Medienapostolat von Kirche in Not unterstützen wollen und können, damit der Glaube lebt und die Kirche auch eine hörbare Stimme in der Welt hat, erfahren Sie mehr unter www.kircheinnot.de. Zum Abschluss hören Sie noch einen Ausschnitt aus unserer aktuellen katholischen Presseschau mit dem Gastgeber Tobias Lehner. Ich bin Volker Niggewöhner, Ihnen allen einen gesegneten Sonntag.
Ein herzliches Grüß Gott aus dem Studio von Kirche in Not in München. Hier ist die katholische Presseschau zu aktuellen Themen aus Kirche und Welt. Mein heutiger Gast ist Anjan Christoph Wimmer, Chefredakteur der Catholic News Agency Deutschland. Herr Wimmer, schön, dass Sie mal wieder da sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön, freut mich sehr.
Abtreibung, ein Menschenrecht. So jedenfalls sieht es der sogenannte Matic-Bericht, den das EU-Parlament mit Mehrheit angenommen hat. Abtreibung als Kassenleistung und, Zitat, Teil der weiblichen Gesundheitsfürsorge. Medizinisches Personal soll eine Mitwirkung an Abtreibungen aus Gewissensgründen nicht länger ablehnen können. Da schrillen die Alarmglocken in Sachen Religionsfreiheit und Lebensschutz. Stefan Bayer gibt in die Tagespost Reaktionen von Kirche und Lebensschützern auf den Matic-Bericht wieder. Als Rückschlag für die Menschenrechte, das Lebensrecht und die ärztliche Gewissensfreiheit wertet Paul Kullen, Vorsitzender der Ärzte für das Leben, den Matic-Bericht. Die Annahme des Matic-Berichts sei einer der größten Angriffe auf die Menschenrechte in Europa seit Jahren. CNA Deutsch zitiert die Reaktion des Vorsitzenden der österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner aus Salzburg. Abtreibung als Gesundheitsmaßnahme und als Menschenrecht einzustufen, entwürdigt das ungeborene Kind und ist ethisch unhaltbar. Ja, Herr Wimmer, dieser Bericht ist verabschiedet. Was ist denn da jetzt konkret zu erwarten und vor allem, ist das noch zu stoppen?
Was wir jetzt gerade erleben, ist tatsächlich Geschichte im Werden. Also manche Leute bemühen den Begriff des Dammbruchs, andere sprechen von einem Menetekel. Ich glaube, was wir sehen werden, ist eine unheimlich bittere und auch schwierige Verhandlung, ja vielleicht sogar Grabenkämpfe, in denen auch und gerade wir Christen eine wesentliche Rolle spielen werden müssen mit Blick darauf, was ist ein Menschenrecht und wer hat ein Recht auf Leben? Leider im Herzen Europas, ausgerechnet dort, wo das Leben verteidigt werden sollte und wo die Werte eigentlich klar formuliert werden sollten, wird nicht nur das Recht auf Leben, sondern auch die Gewissensfreiheit der Ärzte, der Pfleger und so weiter plötzlich preisgegeben.
Zu den Reaktionen der katholischen Kirche. Es gab ja auch eine Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz gegen den Matic-Bericht. Der letzte Satz aber hat einige Beobachter stutzig gemacht. Sinngemäß steht da, die Bischöfe verwahrten sich, Zitat, gegen jeden Versuch, von Populisten und Extremisten vereinnahmt zu werden, die nur vermeintlich, so Zitat, christliche Positionen vertreten, die sie anderswo ignorieren. Da fragt man sich, sind die Fronten denn beim Lebensschutz so verhärtet und welcher Weg führt da raus aus diesem Dilemma?
Sie sprechen was ganz Wichtiges an. Das Schlamassel geht also nicht nur durch die üblichen Sollbruchstellen, christlicher Glaube zum Beispiel oder moralisches Verständnis von Leben, sondern sie sind stark politisiert und leider bemühen auch viele Bischöfe da eine sehr angestrengte, ja, vielleicht sogar Rabulistik, um versuchen zu können, wenigstens zu vermitteln. Ich glaube, bei Grabenkämpfen und leider befinden wir uns in solchen, ist das nicht oft hilfreich.
Und ein Weg, der rausführen könnte?
Ja, die klare Formulierung dessen, was wir haben, glaube ich, in der Heiligen Schrift, in der Tradition, im Magisterium, in einer Enzyklika wie Evangelium Vitae von St. Johannes Paul II., das, glaube ich, sind die Wege nach vorne für uns, gerade für uns Katholiken, aber auch generell für eine Zukunft, für uns und für unsere Nachkommen.